Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich und wir sind heute mit unserer Sendung zu Gast bei unserem Gast. Wir sind nämlich zusammen mit Yasmin Elmani. Sie ist evangelische Pfarrerin. Bis Ende vergangenen Jahres war sie tätig in der geschichtsträchtigen Gethsemane-Kirche in Prenzlauer Berg in Berlin. Die Kirche, die eine wichtige Rolle spielte in der Wendezeit 1989. Und seit dem 1. Januar hat sie eine neue Wirkungsstätte. Yasmin Elmani arbeitet in der Genezareth-Kirche in Berlin-Neukölln. Und dahin hat sie uns eingeladen. Schön, dass das geklappt hat, Frau Elmani.
Gerne. Schön, dass Sie da sind.
Sie müssen hier ja erstmal selbst alles neu entdecken. Haben Sie in dieser runden, außen backsteinernen, innen bisschen grau betonierten Kirche schon einen Platz, der Ihnen besonders gut gefällt oder etwas am Bau, was Ihnen gut gefällt?
Also ich bin neu hier, weil ich jetzt hier arbeite, aber ich habe in meiner Studienzeit ganz in der Nähe hier gewohnt. Und diese Kirche ist für mich insgesamt wirklich positiver Ort, weil ich habe hier geheiratet. Und ich habe hier in dieser Kirche sogar meine allererste Predigt gehalten, als ich noch im Theologiestudium war. Ja, also ich hatte einfach eine sehr, sehr schöne Zeit hier in Neukölln. Und es ist auch so ein bisschen zurückkommen in den Kiez, der mir sehr lieb ist. Und was die Kirche angeht, gibt es tatsächlich einen Lieblingsort. Und das ist eigentlich das Mosaik vom sinkenden Petrus.
Warum?
Ich mag die Geschichte. Also die biblische Geschichte, die erzählt, dass Jesus den Jüngern entgegenkommt auf dem Wasser und sie sich erstmal erschrecken und dann Petrus sagt, wenn du Jesus bist, dann lass mich zu dir gehen übers Wasser. Und dann steigt er aus dem Boot und versucht übers Wasser zu laufen und in einem bestimmten Moment überkommt ihm Angst und er sinkt und dann zieht Jesus ihn aus dem Wasser heraus und fragt, wovor hast du solche Angst? Und es ist irgendwie, finde ich, so ein heiliger Moment, ja, in dem man irgendwie versteht, dass es ganz viel gibt, wovor man Angst hat und was den Boden so wackeln lässt und dann auch schon diese Hand da ist, ja, die einem irgendwie das Gefühl gibt, ich bin hier nicht ganz alleine.
Yasmin Elmani ist heute zu Gast hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, neue Pfarrerin in Berlin-Neukölln an der Genezareth-Kirche. Sie haben uns erzählt, ein bisschen ist es auch ein Heimspiel. Mhm. Sie haben hier aber ganz andere Aufgaben. Sie sind auserkoren für ein kirchliches Start-up. Und verzeihen Sie mir, ich habe sofort gestutzt, die Kirche ist 2000 Jahre alt. Da kommt ein Start-up doch relativ spät. Was ist damit gemeint?
Ja, damit ist gemeint, dass hier etwas Neues entstehen soll. An diesem Ort besteht die Möglichkeit, Ideen zu entwickeln und erstmal was auszuprobieren und es dann auch wieder sein zu lassen, wenn man scheitert.
Klingt gut. Was heißt das genau? Was stellen Sie sich vor?
Also es gibt hier ein Team von Menschen, zum Beispiel zwei Kolleginnen, die heißen Spirit and Soul, die entwickeln Formate für Menschen, die vielleicht nicht konfessionell gebunden sind, aber eine Form von Spiritualität suchen. Und die entwickeln Formate, in denen man über eine App begleitet wird, wo man in Zoom-Treffen zusammenkommt und sich austauscht, wo man eine geistliche Übung ausprobieren kann für eine Woche. Und hier ist ein Ort, wo man sich dann, wenn es wieder geht, treffen kann.
Heißt das, Sie möchten eine Kirche für Menschen, die eigentlich nicht in Kirchen gehen?
Genau, für Menschen, die vielleicht sogar eine Scheu haben, in eine klassische Gemeinde zu gehen, denen kirchliches Leben fremd ist, die aber durchaus nach Verbindung suchen, die eine spirituelle Sehnsucht haben.
Nun gibt es ja viele, die sagen, irgendwie bin ich gläubig, aber die Kirche brauche ich dazu nicht. Wo können Sie da andocken?
An der Lebenswelt der Menschen. Zum Beispiel ein Faktor ist Musik oder die Art und Weise, wie ich in ein Ritual hineingenommen werde. Zum Beispiel die kirchlichen Amtshandlungen. Also wenn ich beerdige, weiß ich, dass viele Menschen vor mir sitzen, die eigentlich nicht in die Gottesdienste gehen. Und dann fange ich nicht an mit der Formel im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, sondern ich erzähle zum Beispiel eine Geschichte. Ich erzähle sowas wie, wir haben vor 3 Wochen Ostern gefeiert und Dort gibt es die Geschichte von Maria, die ans Grab ging und die weinte, weil sie jemanden verloren hat. Und eröffne so diese Bestattung, um gleich die Leute sich irgendwie verbunden fühlen zu wissen.
So. Nun sind Sie in einem Stadtteil, der ist sehr bunt, sehr konfliktreich, nicht besonders fromm. Und wenn fromm, dann eher muslimisch. Bunte Community, auch gesellschaftlich. Trauen Sie auch mal zwei Frauen? Trauen Sie auch mal zwei Männer?
Ach so, ja, natürlich. Aber das macht die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg schon länger. Das ist jetzt nicht irgendwie was Neues. Zum Beispiel kriege ich manchmal Anfragen von Schwangeren, die gesegnet werden möchten, weil Schwangerschaft auch was ist, was mit vielen Ängsten begleitet ist. Oder zum Beispiel Menschen, die ihr Geschlecht ändern und einen Segen möchten für diesen neuen Lebensabschnitt. Und natürlich irgendwie dieses Thema interreligiöse Trauungen, das gibt es ja auch schon. Ich weiß gar nicht, ob in der Kölner so ein Bedarf herrscht. Das ist eine Ausnahme immer noch. Am Anfang steht eigentlich immer ein Gespräch. Warum ist diese Bitte danach da, jetzt gesegnet zu werden? Zum Beispiel die Segnung von Familien in Krisen. Also ich hatte eine Familie, die wollten eigentlich ihr Kind taufen lassen und sind dann in eine Ehekrise geschlittert und haben die Taufe abgesagt. Und dann habe ich gefragt und meinte aber, wenn es euch gerade so schlecht geht und ihr irgendwie am Ringen seid, ja, um eure Ehe, dann würde euch so ein Segen vielleicht gut tun. Möchtet ihr einfach zusammen mit den Kindern in die Kirche kommen und ich segne euch in dieser Situation, in der ihr gerade seid. Also nicht dann, wenn es perfekt ist, sondern eben dann, wenn ihr Kraft braucht. Und ich kann dann vielleicht stellvertretend auch Sachen aussprechen, die sich im Moment nicht sagen können. Dass es eben ja, eine Liebe ist, ja, auch wenn man das irgendwie gerade nicht spürt und sich nochmal an den Anfang zu erinnern und an das, was da ist und es einfach so zu segnen, wie sie da sind.
In der Hoffnung, einen kleinen Stein in eine gute Richtung zu bringen, egal wie diese gute Richtung auch langfristig sein mag?
Genau, ja, ohne Erwartung. Ich meine, die sind ja da, die Leute, ich prügel die ja nicht in die Kirche. Also Menschen tragen ihr Kind in die Kirche, Menschen tragen ihre Liebe in die Kirche, ja, wie auch immer die aussieht. Das ist ja nicht so, dass ich rausgehe und rufe, ihr müsst jetzt alle in die Kirche kommen. Also das ist ja, die sind ja schon einen Schritt auf mich zugegangen.
Es ist ein Angebot, was ja von vielen nicht mehr angenommen wird. Also viele sind ausgetreten. In Berlin sind viele gar nicht drin. In Neukölln sind noch weniger drin. Und mit diesen Gedanken habe ich mir Ihren Neujahrsgottesdienst angeschaut. Auf YouTube, anders geht es ja derzeit nicht. Und was mir auffiel, war eine unglaubliche Lebensfreude, die Sie ausstrahlen, obwohl Sie ja um all diese Dinge wissen. Das Optimismus, Lebenselixier, Sie werden es brauchen, aber ist es auch ein Charakterzug?
Ja, ich fühle mich da auch gar nicht so bedroht von. Mich beschäftigen bestimmte Fragen und eine davon ist eben, was verbindet uns und was brauchen wir wirklich? Ich finde, das sind religiöse Fragen und die beschäftigen mich auch, wenn ich einen Gottesdienst plane. Und Freude ist für mich letztlich ein Ausdruck von Zuversicht und von Hoffnung, auch wenn es jetzt im Moment vielleicht schwierig aussieht. Es ist tatsächlich so platt, wie es vielleicht klingt, aber mein Glaube erfüllt mich einfach mit dieser Freude. Und ich weiß gar nicht, ob ich das so Optimismus nennen würde. Bin ich ein optimistischer Mensch?
Lebensvertrauen?
Ja, ich glaube schon zutiefst, dass Liebe stärker ist als Hass. Das ist was, was mich, glaube ich, schon leitet.
Und Frau Elmani, Ihr Name, der lässt ja migrantische Wurzeln schon vermuten. Ihr Vater war Ägypter. Ihre Mutter ist Deutsche, muslimisch und katholisch sind die beiden elmanischen Hausreligionen. Hatten Sie den interreligiösen Dialog von klein auf an zu Hause?
Ja, das ist so. Also es gab bei uns eben zwei heilige Bücher und meine Eltern haben damals beschlossen, dass ich und mein Bruder erstmal groß werden sollen und uns selber entscheiden können, welcher Religion wir angehören möchten. Das heißt, ich wurde auch nicht als Kind getauft. Und meine Mutter hat uns auch mit in die Kirche genommen, Ostern und Weihnachten. Und mein Vater hat auch, also ich war auch in der Koranschule, allerdings war das nicht so eine positive Erfahrung für mich. Also das hat mich nicht so interessiert.
Aber das ist ja eigentlich großzügig von den Eltern. Ich ziehe die Kinder nicht automatisch auf meine Seite, auf meine muslimische, auf meine katholische Seite. Sie sind, glaube ich, nach dem Abitur erst getauft worden, dann evangelisch getauft worden. Hat Religion im Elternhaus einfach nicht so die Rolle gespielt? Oder war das einfach ein sehr großzügiges Sehen der Eltern?
Also ich weiß nicht, ob es eine Großzügigkeit ist. Es war auf jeden Fall ein Kompromiss. Es ist ja auch eine Vermeidung, ne, sich irgendwie festzulegen. Wir waren zwei kleine Kinder, eine junge Familie. Es war nicht so, dass Religion an erster Stelle stand, sondern sicherlich irgendwie die Alltagsnöte, die man so hat. Also wir waren jetzt nicht jeden Sonntag in der Kirche.
Aber haben alles gefeiert? Also Weihnachten und das Zuckerfest? Beides?
Nee, aber das ist auch, also das Zuckerfest, daran erinnere ich mich nicht. Aber es, mein Vater war ja hier sozusagen Teil einer arabischen Community. Aber der ist zum Beispiel jetzt auch nicht jeden Freitag in die Moschee gegangen oder so. Aber es ist eine gute Frage. Ich muss mich mal fragen. Ich erinnere mich nicht daran, ob wir als Kinder das Zuckerfest, also ich habe Erinnerungen an Ägypten, an Ramadan und das Zuckerfest, aber hier in Berlin erinnere ich mich jetzt gar nicht.
Ihr Vater Ägypter, haben Sie eine Zeit lang in Ägypten auch gelebt oder war das immer so Besuch bei der Familie?
Das war der Besuch bei der Familie. Also ich habe am Stück, glaube ich, längstens, weiß ich, 3-4 Monate in Kairo verbracht.
Das ist aber nicht kurz, 3-4 Monate?
Nee, ich hatte das auch vor, mal länger hinzugehen. Aber es ist eben auch schwierig, also für mich immer gewesen, längere Zeit dort zu sein, weil ich sehr viel eingeschränkter bin, also in meiner Bewegungsfreiheit oder in dem, eben in diesem alleine selbstständig sich in der Stadt bewegen, als ich das hier in Berlin war. Und deswegen habe ich das nie so lange ausgehalten.
Sie haben auch beides erlebt, Koranschule und Religionsunterricht. Ich habe mich spontan gefragt, hat die Frau als Kind je rebelliert? Ich muss hier beides machen und Koranschule auch noch sonnabends. Die anderen gehen spielen, ich muss da sitzen und dieses Zeugs lernen.
Also Religionsunterricht habe ich wirklich sehr geliebt. Also es war mein liebstes Fach. Ich hatte total viel Fragen als Kind. Und die Koranschule, naja, das war schon samstags, ja. Und dann habe ich da ja auch irgendwann rebelliert. Und mein Vater war jetzt auch kein sehr strenger Mensch, der darauf so bestanden hätte, ja, dass ich das um jeden Preis weitermache. Aber das lag nicht daran, dass es eine Koranschule war, sondern das ist ja auch alles eine Weile her. Also das war selbst organisiert, ne, von dieser Community. Also sicherlich auch nicht so professionell, wie das jetzt der evangelische Religionsunterricht war an so einer Institution wie Schule. Das muss man eben auch ein bisschen mitdenken.
Wir müssen uns mal ein bisschen vorrobben, Frau Elmani. Die Tochter eines muslimischen Ägypters und einer deutschen Katholikin wird evangelische Pfarrerin. Das ist schon bunt. Mhm. Und davor stand erst noch das Theologiestudium und Sie haben sich sehr interessiert gerade für die hebräische Sprache, für den hebräischen Ursprung auch, also auch fürs Judentum. Und da war es dann irgendwie, zumindest beim Vater, wenn ich richtig weiß, vorbei mit der Toleranz.
Ja, mein Vater war nicht begeistert. Er hat zu dem Zeitpunkt schon wieder in Kairo gelebt und ich habe mal meine Hebraika in den Koffer gepackt, weil ich lernen musste fürs Hebraikum in den Ferien. Und bin also mit dieser Hebraika eingereist und das hat schon zu viel Aufregung gesorgt, weil ich zu diesem Zeitpunkt also besser, das ist immer noch so, Hebräisch lesen kann als Arabisch. Ich bin nicht zweisprachig erzogen worden. Und weil mein Vater eben auch als junger Mann im Krieg gegen Israel gekämpft hat, als Soldat. Und ja, das ist für ihn einfach ein wahnsinniger innerer Konflikt gewesen, der aber jetzt nicht täglich zwischen uns stattgefunden hat, weil wir eben in zwei verschiedenen Ländern gelebt haben.
Die Eltern haben sich getrennt.
Genau, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 11 und er ging dann irgendwie ein paar Jahre später wieder zurück. Und ja, also irgendwie lernt man damit umzugehen. Es war schon einer unserer größten Konflikte, dieses Thema.
Für ihn muss es ja eine große Antipathie gewesen sein. Ja. Alles, was mit Israel, mit dem Judentum, mit der hebräischen Sprache zusammenhängt. Ich habe mich gefragt, ob das für Sie vielleicht auch ein Mosaikstein Ihres Erwachsenenwerdens waren. Also gegenüber dem Vater, du lehnst das so ab, ich gucke mir das jetzt mal ganz genau an.
Ach so. Also ich glaube, es gibt sicherlich Theologiestudierende oder KollegInnen, die sich intensiver während ihres Studiums auseinandergesetzt haben mit dem Judentum. Ja, also das ist jetzt, bin ja jetzt nicht so die Expertin. Das hatte für mich aber natürlich eine große Anziehung, weil es ja so ähnlich ist. Also es gibt ja, es ist auch eine semitische Sprache. es gibt in der Kultur, ich war auch in Israel, das war mir halt sehr nah, einfach weil ich das Arabische kenne. Das ist was, wie soll ich denn das sagen? Also wenn Sie das als Kind so erleben, so ein Hass. Und gerade in Deutschland ist dieses Thema in der Schule, oder bei mir war das so, ne, im Geschichtsunterricht, also der Antisemitismus ist einfach ein wichtiges Thema hier in der Schule und das ging halt so völlig konträr.
Gegen zu Hause.
Ja, wenn ich in Ägypten war zum Beispiel, wurde ich öfter mit Heil Hitler begrüßt oder es wurde mir gesagt, Deutschland ist toll, weil da eben der Holocaust stattgefunden hat.
Ernsthaft?
Ja.
So weit ging das?
Ja, ich meine, das ist, Ägypten war lange Zeit im Ausnahmezustand oder ist immer noch aufgrund dieses Konfliktes. Und ich, das ist wirklich erschütternd.
Und Sie haben sich dann im Studium damit beschäftigt, wie die drei monothematischen Religionen auch alle letztlich miteinander in irgendeiner Form verzwirbelt sind.
Ja, es gab schon immer so einen Traum, also dieses, geht das friedlich zusammen? Ich glaube nicht, also ich glaube das immer noch. Es gibt hier in Stadtmitte auch dieses Projekt House of One, wo man ein Gotteshaus baut für drei Religionen. Es sind halt andere Ursachen für diese Konflikte. Und Religion ist eben, wenn Menschen nichts haben, ja, also materiell und keine Perspektiven, dann ist das das, was sie irgendwie ja, trägt und hält. Und das wird so benutzt auch, ne? Also und ich kann das in der Tiefe, konnte ich das nie nachvollziehen, diese Emotionen oder eben diesen Hass, aber sicherlich auch die Trauer und auch ein Trauma, also was der Krieg ausgelöst hat, das mein Vater so in sich getragen hat.
Hat er sich letztlich damit aussöhnen können, dass seine Tochter evangelische Theologin geworden ist?
Ja, mein Vater, also nicht unbedingt so, aber mein Vater hat mich sehr geliebt und wollte, dass ich ein glücklicher Mensch werde. Und wenn dazu gehört, dass ich evangelische Pfarrerin werde, dann hat er mir tatsächlich seinen Segen gegeben, ausdrücklich. Ja.
Pfarrerin Jasmin Elmani ist heute bei uns zu Gast, aus einem muslimisch-katholischen Elternhaus mit großem Interesse fürs Hebräische. Da kann man fast nur noch Theologie studieren, um das alles mal gründlich zu verstehen. Was genau hat Sie an diesem Studium so gereizt?
Also ich war auf einem humanistischen Gymnasium und hatte schon mein Latinum und mein Graecum. Ich mochte die Sprachen auch. Ja, und dann eben diese großen Fragen, die ich eben hatte. Was ist das, was uns so miteinander verbindet und gleichzeitig so trennt? Also ich hatte ja zwei Eltern, die eben sehr gläubig waren, ja, und gleichzeitig eben vieles nicht zusammen konnten. Und ich wollte einfach auch wissen, wo ich hingehöre. Und ich habe mich eben als Erwachsene taufen lassen. Und ich glaube, das war auch ein wichtiger Punkt für mich, also zu sagen, ich gehöre jetzt zu dieser Gemeinschaft und ich möchte Dinge daran verstehen.
Das sind ja auch philosophische Fragen. Und zugleich kommt man als Theologin irgendwann an den Punkt, wo man sagt, ich glaube. Und als Philosophin würde man sagen, ich frage da nochmal weiter. Wenn ich die Gretchenfrage stellen darf, wie haben Sie gemerkt, dass Sie für sich selber sagen können, ich glaube?
Ja, ich habe schon immer geglaubt. Ich habe immer an Gott geglaubt, seitdem ich denken kann. Es war für mich wirklich nie eine Frage. Das kam erst im Studium, dass diese Zweifel, ob das Ganze Sinn macht, ja, oder ob man das irgendwie anderen erklären kann, Glaube. Das ist davon eine losgelöste Frage.
Es sind ja auch nochmal zwei ganz verschiedene Dinge, Theologie studieren und wirklich Pfarrerin werden. Also das auch noch weitergeben möchten, sind ja erstmal zwei ganz verschiedene Dinge. War das für Sie von vornherein klar? Wenn ich Theologie mache, dann möchte ich auch Pfarrerin werden.
Nee, gar nicht. Ich hatte das überhaupt nicht im Sinn, als ich anfing, Theologie zu studieren. Ich fühlte mich sozusagen gar nicht würdig, ja, Pfarrerin zu werden, weil ich ganz viel nicht kannte, also von der Kirche. Zum Beispiel das Gesangbuch oder überhaupt Pfarrer und Pfarrerin, also jeder im Studium hat irgendeinen in der Familie gehabt oder irgendwie war im Konfirmandenunterricht oder in der Kinderkirche oder spielte Posaune oder sang zumindest im Kirchenchor. Ich habe das alles nicht mitgebracht, deswegen hatte ich gedacht, die Kirche würde mich niemals da irgendwie als Pfarrerin zulassen und fand mich eben auch nicht besonders fromm. Und das alles war ein langer Weg.
Wie viel Zweifel, auch wie viel Hadern, erlauben Sie sich? Beispiel, eine Pfarrerin muss auch mal ein kleines Kind beerdigen oder einen sehr jungen Vater, wo man, wenn man ehrlich ist, keine wirkliche Antwort hat. was das soll. Wie viel Hadern, wie viel Streiterei mit ihrem Gott erlauben sie sich?
Da gibt es keine Grenze. Also ich habe schon Angst davor, mal eine Erfahrung zu machen, in der ich meinen Glauben verliere. Also wenn die Anfechtung so groß ist so und man ein bisschen erschauert man, wenn man das bei anderen Menschen erlebt. Und das ist eine große Machtlosigkeit, also ein Gefühl von Machtlosigkeit, dem man da gegenübersteht. Aber ich frage mich in so Momenten, also zum einen ist meine Erfahrung, dass Menschen, die wirklich in so einer Not sind oder eben sowas erleiden mussten, gerade dann sich im Glauben oder in ihrer Glaubensgemeinschaft auch wahnsinnig gestärkt und getragen fühlen. Also dass es nicht so ist, dass da als erstes diese Frage kommt.
Also Grund finden in allem Unglück noch?
Ja.
Auf dem man stehen kann?
Ja, also das ist dieser Satz, ne, wo fände ich Trost, wärst du mein Gott nicht hier? Hilf dem, der hilflos ist. Gott bleibt bei mir. Also ich meine, das sind so die, das ist auch was, was ich nicht erklären kann. Ich bin natürlich dann stellvertretend, habe ich diese Wut oder diesen Zweifel, wie sie es nennen. Aber meine Frage als Pfarrerin ist doch dann die, was ist jetzt meine Aufgabe? Und meine Aufgabe ist es eben, an der Tür zu klingeln und hinzugehen und zu sagen, ich kann jetzt hier sein und ich kann helfen, diesen Abschied zu begleiten. Und das mache ich dann. Also ich kann da keine Antworten geben, aber ich glaube, dass das eine Antwort ist. Und das ist das, was Trauer so schwer macht, dass man nicht in so eine zusätzliche Isolation gerät. Und das passiert Menschen ja, dass es so andere so ängstigt. Die Frage, wie gehe ich jetzt mit dieser Person um, dass sie sich nicht trauen. Ja? Und das ist das, was diese Menschen dann also zusätzlich kränkt.
Ein ganz wesentlicher Punkt in der Arbeit einer Pfarrerin im Gottesdienst sind ja Predigten.
Ja.
Oft auch ein ganz neuralgischer Punkt. Also heute ist das seltener, aber oft war noch die Predigt, die kam so von der Kanzel, damit der Pfarrer auch ein bisschen näher nach oben ist. Und viele Predigten haben was mit erhobenem Zeigefinger. Ich bin kein regelmäßiger Kirchgänger. Ich sag, wenn ich da war, war ich immer sehr froh, wenn die Musik kam. Sie haben versucht, Predigten neu und anders zu machen. Mhm. Wie gehen Sie, wie geht Jasmin Elmani eine Predigt an? Wie machen Sie das?
Also ich lese den Text und ich scanne den so ein bisschen nach etwas, nach einem Satz oder so, der mich interessiert. Zum Beispiel jetzt in meine letzte Predigt am Sonntag ist der Vers, sie lachte in sich hinein. Und dann frage ich mich, also an welchen Stellen in meinem Leben habe ich schon mal in mich hineingelacht? Also ich versuche Dinge zu erzählen, die ich selber glaube und die ich mich selber frage oder die ich selber erlebt habe. Was ich nicht mache, ist, dass ich theologische Exkurse ausführe, auch wenn das manchmal interessant ist. Ich will gar nicht sagen, dass es uninteressant ist. Es gibt durchaus Menschen, die wissen das zu schätzen. Das ist nur nicht meine Art zu predigen. Also ich möchte Menschen berühren in dem Sinne, dass sie sich irgendwie, dass sie einen Impuls für sich bekommen, etwas gesagt zu bekommen, was sie trifft. Also ich versuche mit meinen Predigten Menschen zu verbinden vielleicht. Und das ist irgendwie ähnlich wie Musik, ne?
In vielen, ja. Wie machen Sie das, wenn Sie eine Predigt schreiben? Sitzen Sie am Schreibtisch? Gehen Sie spazieren? Gucken Sie auf den Wald, aufs Tempelhofer Feld hier? Wie passiert das? Wie sortiert sich das im Kopf?
Naja, leider ist es bei mir so, dass ich dann nicht schlafen kann, weil ich Predigten sozusagen dann im Kopf schreibe. Also ich stehe wirklich oft nachts auf und schreibe dann. Da gibt es nicht so ein Rezept oder so. Es ist wirklich Schreibarbeit auch oft.
Predigten schreiben ist richtig, richtig, richtig Arbeit.
Ja, ich schicke jede Predigt auch einer Kollegin oder einer Freundin zum Lesen und warte, was zurückkommt. Genau, also es ist wirklich, es ist ein Text, der entsteht. Und der Text wird dann gelesen, aber Predigt ist eben so ein Zwischending, ne? Also ich bin keine freie Predigerin. Aber wenn ich eine Geschichte erzähle, erzähle ich eine Geschichte und lese die halt nicht ab. Also ich trainiere oder übe den Auftritt und übe den Text zu schreiben sozusagen. Das sind zwei Dinge, die da zusammenkommen in so einem Moment.
Unser Gast heute ist Pfarrerin Jasmin Elmani. Sie hat ein paar Jahre an der Gethsemane-Kirche in Prenzlauer Berg gearbeitet. Sehr geschichtsträchtiger Ort. 1989 fanden hier die Mahnwachen statt. Für politisch Verfolgte und DDR-Dissidenten fanden hier Zuflucht. Frau Elmani, Sie waren da gerade 9 Jahre alt. Für Sie ist das Geschichte. Dann die großen Gedenkfeiern, 30 Jahre Wende, die haben Sie dann gestaltet als Frau, die damit dann doch gar nichts zu tun hat. Wie war das?
Teils sehr angenehm und manchmal unangenehm. Es kommt darauf an, wem man gegenüberstand. Also insgesamt muss ich sagen, war das Interesse daran, also das Interesse der Gemeinde, wie man diese Geschichte, dieses geschichtliche Erbe und auch die Verantwortung, die damit einhergeht, an die nächste Generation übergibt, von Interesse. Also die haben sich ja auch damit beschäftigt und sich diese Frage gestellt, wie wird das hier nicht rein museal, sondern wie können wir diese Kraft der Ereignisse von 89 weitergeben.
Haben die eine Spur gelegt? Das ist doch heute eine ganz junge Innenstadtgemeinde. Wirkt das irgendwie weiter oder ist das heute alles ganz anders?
Also es ist ganz anders und es wirkt weiter. Also es ist immer noch eine politische Gemeinde, in der dann eben durch die Inhaftierung von Peter Steutner in der Türkei, Peter Steutners Gemeindeglied in der Gethsemane-Kirche.
Ein Menschenrechtsaktivist, der in der Türkei lange festgenommen war und dann in ihre Gemeinde zurückgekommen ist. Ne?
Genau. Und als dann bekannt wurde, dass er inhaftiert wurde in der Türkei, wurden die Mahnwachen wieder aufgenommen, muss man sagen. Das Plakat für die zu Unrecht Inhaftierten in der Türkei hängt heute wieder an der Gethsemane-Kirche. Und es gibt Andachten mit den Aktivistinnen von Belarus. Und man fühlt sich doch, also die Verantwortung sozusagen aus dieser Erfahrung heraus, sich einzusetzen, solidarisch zu sein mit anderen politisch Inhaftierten oder eben ähnlichen Entwicklungen, ja, die gesellschaftlich passieren. Das ist schon etwas, was in Gethsemane nach wie vor eine wichtige Rolle spielt.
Auf Gethsemane wird natürlich auch, ich sag mal, drauf geguckt, überregional bekannt. Zugleich haben Sie, Frau Elmani, was ganz Stilles, was ganz in sich gekehrtes initiiert, nämlich Trauergruppen für Kinder. Mhm. Wie geht das in Ihnen zusammen oder wie ging das in Ihnen zusammen? Die Jahre in Gethsemane, viel Wirkung nach außen und diese ganz privaten, kleinen Gruppen, um Kindern zu helfen.
Also das ist das, was mich eigentlich von der Arbeit her interessiert, beziehungsweise die Gespräche, die im Zusammenhang mit Kindertrauer, so heißt die Initiative, die ich gegründet habe, passieren, haben für mich eine große Bedeutung. Das sind sehr wertige Gespräche einfach, ja, die man eben mit Menschen führt. Also Gespräche, die wirklich eine Tiefe haben und eine Bedeutung haben.
Ein Angebot für Kinder, die einen Elternteil oder ein Geschwisterchen verloren haben. Was passiert konkret in so einer Trauergruppe für Kinder?
Also in der Trauergruppe sagen wir immer, es braucht erstmal ein bisschen Abstand, bevor Kinder in die Gruppe kommen. Also es passiert meistens so 3 Monate nach der Beerdigung. Und die Kinder treffen sich einmal die Woche. Und es gibt Rituale, wie zum Beispiel die Anfangsrunde, in der so eine Ankommensrunde stattfindet. Es gibt ein Erinnerungsritual am Ende, in dem dann zum Beispiel ein Kind eine Frage stellen kann, sowas wie, was war das Lieblingsessen der verstorbenen Person? Und dann beantwortet jeder und jede diese Frage. Und vor allem geht es darum, dass sie einen Ort und eine Zeit haben, in der sie ihren Impulsen folgen können, also in der sie das tun können, was ihnen gut tut. Und gleichzeitig erleben, ich bin nicht das einzige Kind auf der Welt, dem sowas passiert. Es gibt andere. Ich kann hier darüber reden. Es gibt Erwachsene, die sind ansprechbar. Ich kann mich mitteilen. Ich muss es aber nicht. Ich kann auch eine Kerze gestalten für meinen verstorbenen Vater oder meine verstorbene Mutter. Oder ich kann halt mit einem Kissen irgendwo drauf eindreschen oder so. Genau, und parallel treffen sich die Eltern. Und ich habe eben diese Elterngruppe begleitet. Mhm. Und das sind ausgebildete Trauerbegleiterinnen, die Kindergruppe leitet. Es sind Ehrenamtliche dabei, die auch eine Ausbildung haben. Und so versuchen wir eben gemeinsam mit den Kindern einen Weg zu finden durch die Trauer.
Solche Gruppen docken ja auch ein bisschen an diesem gesellschaftlichen Vorbehalt an. So nach einem Jahr muss das aber alles vorbei sein. Und zugleich, weil jemanden mit jemandem zu tun hatte, der trauert, das ist nach einem Jahr gar nicht vorbei. Und ich frage mich auch, wenn Sie Kinder haben, die jüngsten sind, glaube ich, 4, trauern Kinder anders?
Ja, also das jüngste Kind ist sogar 2 mittlerweile, 2 Jahre alt. Ja, Kinder trauern anders, weil sie sozusagen nicht so kontinuierlich, also man nennt das auch so Pfützentrauer, also die sind dann einen Moment sehr Pfützentrauer, also wie wenn man so eine Pfütze springt, dann ist man einen Moment sehr traurig und aber ganz plötzlich spielen die dann wieder Fußball oder so. Also es sind so, manchmal vielleicht auch irritierend, aber Kinder zum Beispiel auf Beerdigungen zu erleben, heißt auch, dass die eben dann Fangen spielen oder wie auch immer. Also sie sind dann nicht dann traurig, wenn man es von ihnen erwartet, sondern eben viel unmittelbarer als Erwachsene. Und sie haben halt viele Fragen, also gerade so zum Thema Beerdigung, die ihnen oft nicht beantwortet werden. Oder oft werden Kinder ja auch noch nicht mal so mitgenommen zu Beerdigungen, eben aus einer Angst heraus, es könnte ihnen schaden. Oder sie sehen Dinge, die sie erschrecken.
Und dann nimmt man ihnen die Chance, auf ihre Weise Abschied zu nehmen eigentlich.
Ja, und wenn ich merke, es stimmt etwas nicht, aber ich verstehe das nicht richtig, ist das beängstigender, als wenn ich einfach fragen kann. Ja, und fragen kann, wo ist jetzt der Verstorbene? Was passiert mit dem? Also ich hatte zum Beispiel mal einen Jungen, da wurde der Bruder beerdigt und der hatte wahnsinnig Angst, dass ein Tier kommt und dann wieder das Grab aufbuddelt. Und er wollte dann eben selber das Grab zuschaufeln. Und er hat es sehr sorgfältig gemacht und war dann beruhigt, als er wusste, okay, das habe ich gut gemacht, hier kommt jetzt kein Fuchs. So, dann musst du das tun. So.
Frau Elmani, haben Sie für sich selber ein Bibelwort oder eine Losung, auf die Sie sich immer gerne beziehen, auf die Sie immer wieder zurückkommen, die Sie stützt, und zwar ganz jenseits von Predigten und Pastoralem?
Ja, das ist mein Taufspruch. Der ist so ein bisschen wie so die 3 Nüsse von Aschenbrödel. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Den versuchen Sie sich jeden Tag neu zu sagen?
Ja, aber das sind immer so diese Dinge, Kraft, Liebe, Besonnenheit. Wo ich manchmal denke, ja genau, eins von den dreien ist es eigentlich immer, an das ich mich dann, an dem ich mich so ein bisschen festhalte oder sage, Besonnenheit ist das Schwierigste.
Aber es war ein schönes Schlusswort. Dank an Sie, Jasmin Elmani, Pfarrerin seit neuestem in der Genezareth-Kirche hier in Berlin-Neukölln und mit einem ganz eigenen kulturellen und glaubensmäßigen Hintergrund. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke auch.